Sinnplauderei, der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina Hartmann.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Nina Hartmann, ich bin Rechtsanwältin, Unternehmerin und ich unterstütze Frauen dabei, in ihre Sichtbarkeit zu kommen. Und dabei habe ich auch einen eigenen Online-Kurs. Und heute bei mir zu Gast ist Irina Schafir und du hast dich sehr beschäftigt mit dem Thema Online-Kurse, mit dem Thema der aktuellen Gesetzgebung, mit dem Fernunterrichtsschutzgesetz und machst eigene Online-Kurse und von daher bist du die perfekte Partnerin für unser heutiges Thema. Herzlich willkommen, liebe Irina.
Vielen Dank, liebe Nina. Ich freue mich, in deinem Podcast zu sein und bin gespannt auf unser Gespräch.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe dich gefunden, weil du schon einen Podcast gegeben hast zu diesem Gesetz. Und es ist eine wahnsinnig spannende Rechtsprechungszeit für alle, die Online-Kurse anbieten, die Coachings anbieten. Es ist sehr, sehr viel Halbwissen unterwegs und sehr viel Unsicherheit. Und ich finde es auch wichtig, dass man betonen kann, dass es auch überwiegend Frauen betrifft. Natürlich geben auch Männer Online-Kurse und es gibt auch männliche Coaches. Aber es ist doch ein Spielfeld, wo gerade Frauen unterwegs sind. Und das Geschäftsmodell macht natürlich vor allem dann Sinn, wenn es skalierbar wird. Das heißt, wenn man es in die breite Masse bringt. Und da spielt dann das Thema Online-Kurse oft eine Rolle. Und genau hier ist es nicht einfach. Liebe Irina, magst du mal ganz kurz sagen, auf was muss man denn schauen? Es gibt 4 Kriterien, vielleicht willst du die einmal kurz anreißen und wir gehen dann nachher mal tiefer in das Detail rein.
Ja, sehr, sehr gerne. Also das erste Kriterium ist ja schon mal, dass etwas kostenpflichtig, privatrechtlicher Vertrag, der eben kostenpflichtig ist. Das ist so dieses erste Kriterium, wenn du irgendwie Freebies rausgibst oder kostenlos berätst oder sowas. Oder wenn es ein Hobby-Lehrgang ist, Stricken für Anfänger, sage ich immer zum Beispiel, oder irgendwas anderes Hobbymäßiges für die Freizeit, dann fällt das eben nicht unter das Fern-USG. Aber sobald es etwas Kostenpflichtiges ist, also ein privatrechtlicher oder auch kein privatrechtlicher, aber auf jeden Fall ein kostenpflichtiger Vertrag, dann muss man sich überlegen, ob das Fern-USG Anwendung findet. Der BGH hat ja jetzt mit Urteil vom 12. Juni entschieden, dass das Fern-USG auch im B2B-Bereich anwendbar ist. Also auch dann Anwendung findet, wenn Coaches beispielsweise irgendwelche Ernährungsberater oder sowas coachen oder Mentoring für Vertriebler und so weiter. Also wenn du im B2B-Bereich tätig bist, dann soll das Anwendung finden. Ich persönlich finde das nicht ganz fair. Ich sehe das Gesetz eher als verbraucherschützend, aber meine Meinung ist ja auch nicht ganz so relevant wie die vom BGH. Dementsprechend müssen wir jetzt damit leben. Das ist ein Nachteil für Coaches, Mentoren und Trainer, für jeden, der online arbeitet. Und dann geht's eben um das Tatbestandsmerkmal der Wissens-, also der Kenntnisvermittlung und der Vermittlung von Fähigkeiten. Da stellt sich die Frage, was sind denn überhaupt Kenntnisse und Fähigkeiten? Ne, das legt die Rechtsprechung auch unterschiedlich aus. Wahrscheinlich werden wir darauf gleich nochmal zu sprechen kommen. Die Frage der räumlichen Trennung, wie ist das zu sehen? Einige Richter sagen, es kommt auf die physische Anwesenheit an. Das heißt, ob man physisch in einem Raum ist, so wie in einem Klassenzimmer, dann würde das Fern-USG keine Anwendbarkeit finden. Wenn man aber sogar synchron arbeitet, so wie wir beide, dann ist das räumlich getrennt. Und andere Gerichte sagen, es kommt darauf an, ob man zeitlich versetzt arbeitet, also zum Beispiel über eine Online-Plattform, über Materialien, die man verschickt oder sowas, dann ist es asynchron. Und wenn das 51% des gesamten Vertrages einnimmt, mindestens, also überwiegend heißt ja mehr als die Hälfte, dann fällt das unter das Fern-USG und dann gibt's noch die Überwachung des Lernerfolgs. Auch da ist sich die Rechtsprechung nicht einig, ob es ausreicht, dass man einfach eine Rückfrage stellen darf, was ja schon eine sehr, sehr weite Auslegung ist, oder ob es wirklich eine Kontrolle geben muss, so wie zum Beispiel an der Uni oder bei einer Ausbildung oder wenn man zertifiziert wird oder sowas, ne, wo man wirklich einen Test machen muss.
Ja, genau. Diese 4 Kriterien, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, nur wenn alle 4 Kriterien erfüllt sind, dann ist das Fern-USG anwendbar oder dann muss man sich zertifizieren lassen. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Also das ist das Thema entgeltlich, Wissensvermittlung, dann das Thema Ferne, also wie auch immer man das auslegt, ob das eine Online-Nähe auch sein darf, ein Live auch gilt oder nicht. Und dann das Thema Lernerfolgskontrolle. Diese vier müssen erfüllt sein. Wenn sie alle erfüllt sind, was greift dann? Wie geht es dann weiter? Dann muss man sich zertifizieren lassen oder wie funktioniert das dann?
Ja, also wenn das alles kumulativ, also zusammen vorliegt, dann bräuchte dieser Lehrgang, wenn es denn dann so gewertet wird, eine Zulassung von der ZFU. Das ist die staatliche Zentralstelle für Fernunterricht. Und wenn diese Zulassung eben nicht vorliegt, was ja bei den meisten, also nahezu 100% der Anbieter haben ja keine Zulassung, wenn sie irgendwie Coach oder Mentor sind oder sowas, dann muss man halt schauen. Also eine Zulassung würde für die Zukunft gelten, betrifft aber nicht die Fälle der Vergangenheit. Und solange die Ansprüche nicht verjährt sind, könnte man sie rückwirkend auch geltend machen, selbst wenn man sie jetzt eine Zulassung bekommen würde. Und das heißt, man könnte, wenn man Teilnehmer ist, seit dem 01.01.2022 praktisch alles zurückfordern, was man bezahlt hat und bräuchte eben, wenn man noch zahlungspflichtig ist, nicht zu leisten, weil der Vertrag dann als nichtig erachtet wird und nichtige Verträge brauchen ja nicht vergütet zu werden. Das ist halt die ganz böse Konsequenz, die drohen könnte. Und ich setze mich ja für die Coaches ein, weil ich finde, das Gesetz ist so objektiv. Also es hat nichts mit dem subjektiven Vertragsinhalt zu tun. Unser deutsches Rechtssystem ist ja schon kundenfreundlich und bietet ja solche Möglichkeiten wie Gewährleistungsrechte, Anfechtungsgründe, Sittenwidrigkeit, Nichtigkeit wegen Garantieversprechen, Wuchergeschäft, was auch immer. Aber das Fern-USG, das halte ich nicht für fair, ehrlich gesagt. Aber genau, das wäre halt die Konsequenz, dass man nicht bezahlt wird und eventuell eben auch zurückerstatten muss, was man an Vergütung bekommen hat.
Ja, es haben schon reagiert, PayPal und Digistore. Ich habe jetzt E-Mails bekommen. PayPal hält jetzt 30% des Umsatzes aus Coaching-Verträgen erstmal für 60 Tage zurück, was meiner Meinung nach überhaupt nichts bringt, weil man hat ja 3 Jahre Rückforderung. Das heißt, die 60 Tage schützen PayPal ja auch nicht. Aber es ist so, dass sie natürlich Liquidität binden können und mit dem Geld, jetzt gibt's ja wieder Zinsen, arbeiten können. Also es ist eine gute Ausrede, um da ein bisschen Geld von den ganzen Coaches zu horten, und Digistore wird, ich glaube, ein bisschen mehr, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wird auch Gelder zurückhalten. Das heißt, dieses Risiko betrifft die Coaches, es betrifft aber natürlich diese gesamte Dienstleistungsbranche hinten dran, also das Finanzwesen, die ganzen Plattformen, über die diese Angebote dann abgewickelt werden. Also da hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Wollen wir mal einmal ganz zurückgehen? Weißt du, liebe Irina, ich habe es nämlich nicht recherchiert, was war denn mal der Grund, warum man dieses Gesetz mal formuliert hat? Was für eine Zielgruppe hatte man vor Augen und was für einen Schutzzweck?
Ja, also das Fernunterrichtsschutzgesetz, das ist ja 1978 in Kraft getreten. Und da war das ja so, dass Fernunterricht an den Universitäten oder an den staatlichen Hochschulen so stattgefunden hat, dass die Teilnehmer Materialien nach Hause geschickt bekommen hatten. Und dann, also entweder waren sie vor Ort, das betrifft aber das Fern-USG nicht, aber manche haben es ja im Fernlehrgang gemacht, wie das Gesetz eben auch heißt. Die haben Materialien nach Hause geschickt bekommen und die hatten nicht die Möglichkeit, den Lehrenden da Fragen zu stellen, ne? Welcher Art auch immer. So von wegen, ich habe das jetzt nicht verstanden, erklären Sie mal bitte, oder ich habe das Skript Nummer 3 nicht bekommen oder wie auch immer. Die hatten große Barrieren der Kontaktaufnahme und diese Teilnehmer waren eben besonders schutzbedürftig. Da gab es ja auch noch nicht sowas wie nicht zeitversetzte Videotelefonie, so wie wir beide jetzt hier sitzen, per Zoom sogar, oder Videoübertragung. Das gab es ja damals 1978 noch nicht. Und es gab aber trotzdem viele unseriöse Anbieter. Praktisch welche, die man dann nicht erreichen konnte. Du hast also Gebühren bezahlt, hast dann irgendwie Materialien vielleicht gar nicht erst nach Hause geschickt bekommen oder geschickt bekommen und dann war es eben schlecht und du hast dich geärgert, hattest aber keine direkte Ansprechperson. Und der Markt sollte vereinheitlicht werden. Die Hochschulen sollten eine Zulassung bekommen. Das war so eine Art Qualitätssiegel. Und so hat eben die ZFU, die staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, dafür mitgehaftet, in Anführungsstrichen, und hat sich eben die Lehrgänge angeschaut, hat sich die Qualität angeschaut, was da überhaupt angeboten wird, zu welchen Preisen, wie auch immer. Und wenn es eine Zulassung der ZFU gab, dann durften die Teilnehmer sich darauf verlassen, dass das wahrscheinlich Qualität hat. Also der Markt sollte vereinheitlicht werden, die Teilnehmer sollten Schutz genießen. Im Gesetz selbst steht aber nicht, ob das für Verbraucher galt oder eben auch für Unternehmer. Normalerweise ist ja der Verbraucherschutz sehr groß geschrieben in Deutschland. Das ist jetzt in diesem Gesetz nicht so gewesen, dass da irgendwie Verbraucher stand, außer bei einer Vorschrift, da geht es um den Widerruf. Und deswegen haben wir uns jetzt die letzten 2 Jahre nochmal drüber gestritten, bevor der BGH entschieden hat, ob das Gesetz nur auf Verbraucher anwendbar ist oder auch auf Unternehmer. Aber genau diese Schutzbedürftigkeit für die Teilnehmer, die steht eben im Vordergrund.
Ja, okay, also das war ja vom Grundsatz her mal eine gute Idee, die Teilnehmenden zu schützen. Und damals waren das wahrscheinlich 100% Verbraucher, weil welche Firma macht eigentlich einen Studiengang? Also wenn, dann war es vielleicht der Käufer, der für seinen Mitarbeitenden oder sowas gebucht hat, aber wahrscheinlich war das da eher unüblich.
Also tatsächlich wahrscheinlich so wie heute auch. Also ich meine, ich habe jetzt auch für meine Mitarbeiterin an der Hochschule einen Studiengang gebucht, ne? Also natürlich bucht man als Arbeitgeber auch mal Fortbildungen und so weiter. Das machen aber auch private. Also wahrscheinlich hat es sich da vielleicht sogar die Waage gehalten. Heute ist es aber tatsächlich dann auf beide anwendbar seit dem 12. Juni.
Ja, ja. Ja, das Geschrei in der Branche war riesig, aber eigentlich haben ja viele kleinere Coaches auch Individualkunden. Also das ist, glaube ich, bei vielen noch so das Grundrauschen. Und da war ja die Entscheidung, die wichtige Entscheidung eigentlich schon vorher. Seit 23 ist dieses Gesetz mehr im Gespräch. Willst du mal erzählen, was war denn 23, was für Aufschrei gesorgt hat?
Ja, also da gab es tatsächlich eine Entscheidung vom OLG Celle und die hat eben einen Coaching-Vertrag einem Fernlehrgang gleichgesetzt, hat eben diese Kriterien abgeprüft und hat eben gesagt, oh, das ist hier eine Wissensvermittlung, das ist auch räumlich getrennt, weil es gab da eine Videoplattform, das heißt, es ist asynchron gelaufen. Und sobald man Fragen stellen darf, hat das Gesetz gesagt, weil es gab ja schon 2009 eine BGH-Entscheidung, wo diese Lernerfolgskontrolle ziemlich weit ausgelegt worden ist. Sobald man Rückfragen stellen darf, ist das schon eine Lernerfolgskontrolle und hat eben dieses Gesetz angewandt. Das war natürlich echt ein Ding, ne? Also alle haben sich dann, plötzlich gab es wirklich einen großen Aufschrei, weil das Gesetz ist ja nie angewandt worden. Also es gab, glaube ich, irgendwie in der Zwischenzeit 3 Entscheidungen oder so, wo das Gesetz überhaupt eine Rolle gespielt hat, eine verwaltungsrechtliche Entscheidung. Mhm. Es gab auch mal eine vom Landgericht Berlin, aber die haben nie Coachings oder sowas in Betracht gezogen. Und jetzt ist ja natürlich der Coaching-Markt riesig. Und ich muss sagen, es wird auch Zeit, dass hier vereinheitlicht wird, dass auch hier Qualität geboten wird. Es ist schon so, dass auf dem Markt nicht nur gute Anbieter sind, sondern auch wirklich Leute, die auf gut Deutsch gesagt den Teilnehmern Geld aus der Tasche ziehen. Aber das ist eben das, was ich sage. Es gibt Gewährleistungsrechte, es gibt immer Sittenwidrigkeit, Anfechtungsgründe, Garantieversprechen, die nicht eingehalten werden. Also das Fern-USG per se anzuwenden, ist natürlich gefährlich, weil davon eben auch die richtig Guten getroffen werden können, die sehr, sehr viel Mehrwert liefern. Und das ist halt wirklich schade. Ja, und dann ging's los, ne? Dann haben plötzlich alle gesagt, oh, jetzt will ich aber mein Geld zurück. Ich habe ja auch ein Coaching wahrgenommen, was asynchron war. Und jetzt ist es wirklich für 2 Kanzleien, die ich kenne, 2 Abmahnkanzleien, ein Riesengeschäft. Die machen halt überall Werbung, es sei den Kollegen gegönnt, nur ist halt die Frage der moralischen Vorstellungen. Ich finde, da passiert ganz schön viel Unrecht gerade.
Ja, Ja, und wir sind ja auch Anwältinnen, aber wir vertreten halt lieber die Guten, ja. Und diese, ja, man kann sein Geld verdienen, wo man will, aber ja, es ist einfach nicht gut, auch nicht gut fürs Karma, wird ja dann immer gesagt, wenn man was zurück will, was einen eigentlich bereichert hat. Aber rechtlich gesehen, es sieht für die Coaches jetzt erstmal so aus, dass man sich im Moment an diese Vorschriften halten sollte. Und sollen wir da mal reinzoomen in diese Vorschriften? Also wenn wir jetzt mal diese 4 Tatbestandsmerkmale mal genauer angucken. Wir haben diese vertragliche Bindung mit der Entgeltlichkeit. Da habe ich jetzt gelesen, wenn man etwas unentgeltlich macht, dann ist es erstmal überhaupt nicht betroffen. Selbst wenn man dann um Spenden bittet, solange man die Spendenhöhe nicht angibt. Willst du dazu was sagen, Irina?
Ja, also so ein Fall mit den Spenden tatsächlich, das ist gerichtlich noch nie entschieden worden. Ich glaube, was da der maßgebliche Punkt ist, und zwar in allen Tatbestandsmerkmalen, es darf nie so aussehen, als würde man das Fern-USG mit Absicht umgehen wollen. Ne? Weil viele ja sagen, oh, dann kann ich das ja so und so machen, dann kann ich irgendwie den Online-Kurs for free rausgeben und sage den Teilnehmern dann, holt euch den umsonst, aber dafür mache ich dann irgendwie den anderen Teil um 2000 höher oder so. Das darf man halt nicht. Also die Richter sehen ja schon, wenn man etwas umgehen möchte. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel einen YouTube-Kanal hat und dann Wissen preisgibt und sagt, ich sitze hier den ganzen Tag, mache für euch wertvolle Videos und freue mich, wenn ihr das irgendwie vergütet oder wenn es irgendwie einen Energieaustausch gibt und ihr dürft euch selbst ausdenken, wie viel euch das wert ist oder so, dann ist es ja was ganz Normales, was wir auch so schon kennen, zum Beispiel aus Amerika oder so, das ist ja da total normal. Aber wenn es dann irgendwie heißt, hier ist ein Freebie oder so, ich gebe euch jetzt ein Video kostenfrei raus, also kostenfrei, und am Ende des Videos sagt man, und ich freue mich, wenn ihr mir jetzt 30 Euro überweist als Vergütung, und dafür kriegt ihr nochmal irgendwie, keine Ahnung, ein Workbook oder sowas obendrauf, dann ist es wieder entgeltlich, weil man hat ja klar den Preis kommuniziert und das ist dann sozusagen Vertragsbestandteil, auch wenn man nicht muss. Ne? Also man muss halt immer abwägen.
Ja, also von daher entgeltlich. Ich denke, jeder, der das beruflich macht, um die entgeltliche Schiene kommt man nicht drum herum, weil ohne Geld macht das ja alles gar keinen Sinn. Dann haben wir das zweite Kriterium, die Lernzielbezogenheit. Da habe ich gelesen, je mehr man verspricht, also ich bringe dich von A nach B, also so wie man eigentlich Marketing macht, das wird einem ja überall so beigebracht, sag deinen Kundinnen, hol sie in ihrem Schmerzpunkt ab, wo du sie hinführst. Das ist genau dieser zweite Punkt, wo man sich wohl so ein bisschen rauslavieren kann, ist das Thema prozessoffener Charakter. Also ich habe hier mal ein bisschen aufgeschrieben, also wenn man sagt, Impulse zur eigenen Erfahrung, Reise zu inneren Räumen, Fragen, die dich begleiten dürfen, also so ein Formulierungsvorschlag wie, du bestimmst selbst, was du für dich mitnimmst, es gibt keine zu erreichenden Ziele oder so, würde dich so ein bisschen aus diesem Tatbestandsmerkmal rausarbeiten. Was hältst du davon?
Ja, also hier geht's ja um das Tatbestandsmerkmal der Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten. Und wenn man natürlich so offen formuliert, die Reise zu dir selbst, was auch immer, ne, das klingt ja so energetisch. Also die Frage ist in diesem Lehrgang, es kann auch ein Coaching, Mentoring, Training, was auch immer, ist da systematisch und didaktisch aufbereitetes Wissen dahinter, also etwas, was man objektiv überprüfen könnte? Oder arbeiten wir tatsächlich irgendwie mit Meditation, mit Tools, Ausrichtungsarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, ne? Also Mindset-Arbeit, Geldblockaden auflösen beispielsweise. Man muss sich tatsächlich angucken, nicht nur was da steht, sondern auch was wirklich Vertragsbestandteil ist. Weil wenn ich jetzt schreiben würde, die Reise zu dir selbst und dahinter steckt eigentlich irgendwie Stressmanagement, also bestimmte Tools, wie man Stress vermeiden kann, wie man atmen sollte, Meditationen, die man anhören kann, die dir auch dann nochmal was vermitteln oder so, dann ist auch nochmal so die Frage, inwieweit ist das eigentlich aufbereitetes Wissen, was ich da den Teilnehmenden mitgebe. Und deswegen muss man im Einzelfall gucken. Ich muss sagen, dass ich größtenteils Mandanten vertrete, die Persönlichkeitsentwicklung machen, also persönliches Wachstum, aber auch Businesswachstum als Unternehmer. Und da ist natürlich schon sowas wie Mitarbeiterführung und so mit drin. Bisher habe ich vor den Gerichten immer gewonnen. Also bisher haben die Gerichte in diesem Tatbestandsmerkmal immer gesagt, ja, das ist schon sehr viel Consulting. Das ist nicht Training oder Wissensvermittlung an sich, sondern sehr individuell, wo jeder Teilnehmer einfach, wo geguckt wird, was ist denn dein Problem? Man hat vielleicht keine Struktur dahinter, von wegen, wir machen jetzt Module oder wir machen in den Sessions irgendwie Sales, dann Marketing, dann, ne, also dieses Strukturierte, sondern es ist wie ein Sparring-Partner. Und mit diesen Fällen habe ich tatsächlich auch gewonnen. Und was du noch gesagt hast mit den Garantieversprechen, das ist dann eine andere Frage, aber ist natürlich auch super wichtig. Man darf natürlich nicht irgendwelche Garantieversprechen abgeben, die man nicht halten kann oder wo man zumindest nicht nachweisen könnte, dass ein Teilnehmer genau dieses Ergebnis bei dir schon mal erfüllt bekommen hat, also erreicht hat. Es ist immer auch eine Abwägungssache zwischen erlaubten Marketingmaßnahmen und unerlaubten Garantieversprechen. Das prüfe ich natürlich immer für meine Mandanten. Zum Beispiel hatte ich jetzt einen Fall, da hieß es irgendwie, du wirst sechsstellig im Jahr. Und da hat sie aber nur geschrieben, du wirst sechsstellig. Dass es aber im Jahr war, das hat sie erst im Verkaufscall gesagt. Und dann hat die Teilnehmerin gemeint, ja, das ist aber monatlich und das habe ich ja nicht geschafft und so, ne? Gott sei Dank gab es aber Nachweise und es gibt natürlich auch Zeugen, die in diesem Call dabei waren. Und es gab viele, die genau mit diesem Programm sechsstellig im Jahr erreicht haben, so dass wir das dem Gericht vorgelegt haben. Und die Richterin dann meinte, das ist eine erlaubte Werbemaßnahme, weil schließlich haben andere Teilnehmer das ja auch geschafft. Hätte sie umgesetzt, hätte sie es ja auch schaffen können. Das hat jetzt mit dem Fern-OSG wenig zu tun an sich, aber ist natürlich auch eine Sache, auf die man achten sollte.
Ja, also das Thema 10.000 Euro Passiveinkommen im Monat und sechsstellig ist halt immer, sind immer so die Sachen, die die Leute auch marketingmäßig gut anziehen, gell?
Ja. Ja. Genau.
Dann vielleicht ganz kurz einen Schwenk, Irina, weil ich meine, es ist ja interessant für die Leute, die hier zuhören, auch zu wissen, du betreust diese Fälle. Das heißt, man kann an dich herantreten als Anwältin. Erzähl mal, wo man dich findet und erzähl auch mal von deinen Gruppen, die du hast und die nichts kosten, deine Telegram-Gruppe, wo du die Menschen auch aufklärst. Mach da mal ein bisschen den Fokus drauf, damit die Menschen, die hier zuhören, dich auch finden können.
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich habe ich ja meine Kanzlei gegründet vor 4,5 Jahren zum Thema Inkasso und Forderungsmanagement. Und natürlich ist diese ganze Sache rund um das Fern-OSG absolutes Forderungsmanagement, weil da geht es ja darum, entweder Geld zu bekommen oder Geld zurückzubekommen. Und meine Mandanten waren schon immer Unternehmer, Selbstständige und Unternehmer, die eben unbezahlte Rechnungen hatten. Und seit dieser Entscheidung 23 hat es eben sehr, sehr viele Coaching-Unternehmen, sehr viele Mentoren und Trainingsunternehmen getroffen, weil die Kunden gesagt haben, wir zahlen jetzt nicht mehr oder wir wollen unser Geld zurückhaben. Und dadurch, dass ich auf LinkedIn eine ziemlich große Reichweite habe, also man findet mich da einfach unter meinem Namen, Irina Schaffier, und da kläre ich ja auch kostenfrei zu diesen ganzen Themen auf, dadurch habe ich super viele Anfragen bekommen. Das heißt, ich bin schon seit 2 Jahren genau in diesem Bereich tätig. Es kamen immer mehr Unternehmen auf mich zu und es ist so, dass ich überwiegend, also über 90% auf der Seite der Coaches bin. Manchmal treten auch die Teilnehmer an mich heran, oft lehne ich das ab, weil das eben heißt, ach, ich war eigentlich zufrieden, aber jetzt will ich mein Geld zurück, weil das Fern-OSG erlaubt mir das ja. Das erlaubt mir aber mein Wertesystem nicht. Aber wenn ich natürlich höre, da ist ein Coaching gebucht worden und dann war der Coach plötzlich nicht mehr erreichbar oder die Videoplattform hat nicht funktioniert oder da waren sittenwidrige Versprechen oder so, dann ist es natürlich klar, dass ich da schon tätig werde und das Geld auch zurückverlange. Genau. Aber größtenteils sind es eben die Coaching-Unternehmen. Und für die Coaches habe ich auch eine Telegram-Gruppe oder einen Telegram-Kanal, besser gesagt, aufgemacht. Das ist gerade mal 3 Wochen her, 2,5 oder 3 Wochen her. Und da sind schon 300 Leute drin, die das eben betrifft, wo eben der Austausch auch gegeben ist. Ich habe am 3. August meinen ersten kostenfreien Workshop gegeben. Da waren auch über 100 Teilnehmer drin, obwohl das ein Sonntag war. Das hat auch riesen Spaß gemacht, habe auch super viel positives Feedback bekommen. Und jetzt am 30. August wird es den ersten kostenpflichtigen Workshop geben. Und da freue ich mich riesig drauf. Also es sind auch schon viele Leute angemeldet, obwohl ich das erst vor 4 Tagen oder so veröffentlicht habe. Und kostet 98 Euro netto plus Umsatzsteuer, kann sich also jeder leisten, der interessiert ist. Das Interessante, es ist verbindlich nur ein Mann bisher angemeldet und ganz, ganz viele Frauen, wo ich mir auch so dachte, ja krass, ne, ob die Frauen vorsichtiger sind und sich da informieren wollen und die Männer eher sagen, ach, ich lasse es auf mich zukommen oder woran das wohl liegt, kann ich dir nicht sagen. Auch beim kostenfreien Workshop waren auch wahrscheinlich 80% Frauen dabei, ganz wenige Männer, ich würde sogar sagen 85% Frauen, also ganz interessant. Genau, und da freue ich mich riesig, wenn man mir folgt, weil das meiste ist ja wirklich kostenfrei.
Ja, nee, super. Wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und dich findet man auch super auf LinkedIn, Irina Schaffier. Also guckt da einfach rein und liked sie auch und folgt ihr. Da kriegt ihr auch alles mit. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich auch gleich liken. Nina Hartmann, ich freue mich auch über ganz viel Austausch und Netzwerk. Ja, das ist echt super. Deswegen kennst du dich auch so toll aus. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit dem 3. Punkt, Fernunterricht. Das ist ja jetzt die Frage. Du hast es vorhin gesagt, es geht um das Thema, muss man eigentlich am selben Ort sein oder ist ein Zoom, ein Live, ist es ein synchroner Unterrichtsteil, der sozusagen, wenn der über 50% ist, dann auch dafür ausreicht, dass man eben sich nicht zertifizieren muss oder gilt es nicht? Also dieses Thema synchron, asynchron, Präsenz oder Ferne. Sag da gerne mal was dazu und auch vielleicht ein paar Beispielfälle.
Ja, genau. Also das Tatbestandsmerkmal der räumlichen Trennung, das wird von den Gerichten unterschiedlich gehandhabt. Ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte vor dem Oberlandesgericht Dresden einen Fall, wo der Senat dann meinte, naja, räumliche Trennung, das ist ja klar. Der Wortlaut des Gesetzes sagt ja, wenn man physisch nicht in einem Raum ist, dann ist man eben räumlich getrennt. Ne? Es ist dann an anderer Stelle gut gegangen. Aber das war ganz schön brenzlig und so sehen es eben auch so einige andere Gerichte. Also die Richter stützen sich nur auf den Wortlaut des Gesetzes und beachten halt gar nicht diesen technischen Fortschritt, der zwischen 1978 und unserer Zeit eigentlich gelaufen ist. Die ersten Videoübertragungen, die wirklich ansatzweise synchron waren, die kamen ja viel, viel später erst. Ne? Also 1978 gab es ja sowas gar nicht, wie wir jetzt gerade sitzen. Aber die staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, die ZFU, die hat auf ihrer Seite wirklich geschrieben, wenn man überwiegend synchron arbeitet, also so wie wir jetzt über Zoom, übers Telefon, Teams, was auch immer für Tools da genutzt werden, wenn man also ohne zeitliches Versetzungsmoment arbeitet, also live, synchron, dann gilt das Fern-OSG nicht, dann greift das nicht, sondern nur, wenn man überwiegend, also ab 51% zeitversetzt arbeitet, wenn man also Materialien schickt, die Teilnehmer selbst bearbeiten, Videoplattformen zur Verfügung stellt, irgendwelche Mitgliederbereiche mit irgendwelchen, irgendwelchen E-Books, die man auszufüllen hat oder sowas. Das ist alles asynchron und wenn das überwiegt, dann gilt das Fern-OSG. Und so sehen es grundsätzlich die meisten Gerichte. Also ich würde mich jetzt erstmal daran orientieren, auch wenn das Risiko da ist. Zum Beispiel hat auch das Landgericht Leipzig, also auch andere, ich glaube auch Landgericht Hamburg entschieden, wir beziehen uns nur auf den Wortlaut, aber das ist die Minderauffassung. Die meisten gucken schon, ob das synchron oder asynchron ist.
Ja. Was mich noch so ein bisschen verwirrt ist, wenn wir das live haben, dann sind wir ja ganz schnell auch beim vierten Thema Betreuung, Lernzielkontrolle. Wenn ich das live nicht als sozusagen Einwegkommunikation benutze, in der nur ich spreche und alle stumm schalte, sondern wenn ich halt auch Fragen zulasse, die Leute in den Chat reinschreiben können, oder ich mache das oft so, dass ich Sachen, wenn ich es aufzeichne, dann mache ich Speaker-Ansicht und schalte alle stumm, die können sich dann auch nicht entstummen und am Schluss lasse ich Fragen zu. Da ist natürlich dann immer die Frage, ist das dann schon die Lernzielkontrolle, wenn die Fragen stellen dürfen?
Ja, also es wurde tatsächlich mal weit ausgelegt, ne? Und viele Gerichte sagen auch, wir beziehen uns auch da auf den Wortlaut des Gesetzes, ne? Also sobald man Rückfragen stellen kann, könnte ja zum Beispiel einer fragen, habe ich das richtig verstanden, dass in Modul 2 so und so irgendwie mein Marketing aufzusetzen ist, irgendwie durch einen bestimmten Funnel oder so. Und wenn du dann drauf eingehst und dazu eine Rückmeldung gibst, dann findet ja schon zu dieser Wissensvermittlung Austausch statt. Und das würde den Gerichten tatsächlich schon ausreichen.
Okay.
Es gibt aber auch andere Auffassungen. Manche Richter schauen, ist denn da irgendwie eine Zertifizierung? Wird da irgendein Test gemacht? Ist da überhaupt ein Test irgendwie im Vertrag Bestandteil? Also von wegen, wir prüfen und zertifizieren dich dann. Also das wird ganz, ganz unterschiedlich gehandhabt. Aber es wird tatsächlich auch oft weit ausgelegt. Also sobald du Fragen stellen kannst zu irgendwelchen objektiv zugänglichen Kenntnisvermittlungen oder Wissensvermittlungsfragen, könnte das schon als Lernerfolgskontrolle gewertet werden.
Mhm. Ja, okay. Und manchmal lese ich dann, dass wenn man Aufzeichnungen macht, also ich mache jetzt nicht so oft Aufzeichnungen und die zur Verfügung stellt, dass man die dann nur kurzzeitig zur Verfügung stellen soll. Da frage ich mich, was ist das jetzt für ein Kriterium? Also wenn ich, also entweder ich mache Aufzeichnungen oder ich mache keine. Ich kann sie dann nur auf Einzelnachfrage, zum Beispiel einzelnen Teilnehmern zur Verfügung stellen, wenn die mal fehlen, um sozusagen aus diesen 51% nicht rauszufallen. Aber was ist es mit diesem zeitlichen zur Verfügung stellen? Was kann ich da beeinflussen?
Also das ist eigentlich Quatsch, ne? Weil manche Gerichte sagen, es ist unschädlich, wenn du eben live arbeitest und das dann zur Verfügung stellst. Aber viele Richter sagen auch, in dem Moment, wo du aufzeichnest und das dann versendest, könnte sich das jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne dich anschauen. Und damit wird das Ganze eben asynchron. Empfehle ich, möglichst keine Aufzeichnungen bereitzustellen. Aber da ist natürlich immer so die Frage zwischen, falle ich unter das Fern-OSG und bin gefährdet, was zurückzahlen zu müssen, und ich stelle nichts asynchron bereit. Und die Leute, die eben keine Zeit haben, können es nicht einsehen, buchen also vielleicht meine Kurse nicht. Und dann verliere ich auch Umsatz. Ja, also das ist eben so eine, wo man schauen muss. Es gibt einmal diesen rechtlichen Aspekt und den wirtschaftlichen Aspekt.
Ja, und ich habe so das Gefühl, alles, was den Kunden zugutekommt, schadet der Rechtssicherheit. Das ist wirklich ganz obskur.
Ja, genau. Also ich gucken, man möchte Umsatz machen, man möchte seine Kurse verkaufen. Und die Frage ist natürlich, wann buchen Leute? Also jetzt sagen würde, ich möchte nicht riskieren.
Ja, wir hatten eine kurze technische Herausforderung. Jetzt ist die Irina wieder da, aber wir haben uns natürlich nicht gemerkt, was sie genau vorher gesagt hatte. Deswegen setzen wir jetzt noch mal ganz kurz an mit dem Thema. Es ist ein bisschen widersprüchlich. Wir haben den Eindruck, alles, was kaufmännisch interessant ist, alles, was für den Kunden einen Mehrwert bietet, nämlich Aufzeichnungen zu haben, die man später nachgucken kann, in Lives auch Fragen stellen zu dürfen oder in Gruppen betreut zu werden, führt alles dazu, dass die Rechtssicherheit eines nicht zertifizierten Kurses wackelt. Und führt dazu, dass man die Kurse umstrickt, dahingehend, dass die Kunden nicht so viel davon haben. Wir werden nachher vielleicht auch noch auf ein paar Module eingehen, wie man es gestalten kann. Aber das ist ein bisschen schade. Und deswegen auch so meine Frage an dich, Irina. Wie müsste denn das Gesetz aussehen, damit es seinen Schutz erfüllt, aber eigentlich auch den heutigen Gepflogenheiten viel mehr gerecht werden würde?
Ja, also es ist ja tatsächlich so, als Unternehmer, als Coach, Mentor, Trainer möchte man ja Umsatz machen. Wenn man jetzt gucken müsste, dass man auf gar keinen Fall räumlich getrennt arbeitet, heißt, man muss eigentlich alles in einem Raum machen, ne? Also ich lade zum Beispiel alle nach München, alle nach Berlin, wenn ich Coach bin. Ja, dann bucht aber die Hälfte nicht, weil die zum Beispiel ein kleines Kind haben und nicht anreisen können. Oder dann das irgendwie nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit machen. Und natürlich kann ich auch nicht sagen, bucht das Coaching, aber stellt mir keine Fragen. Dann würde wahrscheinlich auch keiner buchen. Und so muss man natürlich gucken. Also das Gesetz müsste jetzt einfach mal für Klarheit sorgen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass klargestellt wird, dass es für jeden Teilnehmer gilt, egal ob B2C oder B2B-Bereich, so wie der BGH das sieht. Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus. Bei der räumlichen Trennung müsste auf jeden Fall klargestellt werden, ob dieses Tatbestandsmerkmal wörtlich ausgelegt wird, man also praktisch gar nicht mehr online arbeiten kann, oder ob das wirklich so ausgelegt wird, wie die ZFU das meint, also ob man synchron oder asynchron arbeitet. Ich gehe mal davon aus und hoffe sehr, dass der technische Fortschritt beachtet wird. Und zum Beispiel bei der Lernerfolgskontrolle müsste auch ganz klar geregelt werden, ob Rückfragen ausreichen oder ob es wirklich so eine Art Zertifizierung oder Test geben muss. Mhm. Ne? Also da müsste der Gesetzgeber einfach für Klarheit schaffen, damit wir ganz genau wissen, wie die Gerichte, weil das ja dann ein Gesetz ist, was angepasst ist und natürlich die Gerichte das Gesetz auszulegen haben, damit Klarheit herrscht, wie die Gerichte das zu sehen haben, weil alle Richter sehen es ja gerade irgendwie anders. Und dann kann man auch entsprechend seine Angebote so aufsetzen, dass es eben rechtssicher ist. Jetzt in der Zwischenzeit könnte man entweder eine Zulassung beantragen. Ich sage immer, es ist super gefährlich, weil viele Anwälte ja sagen, komm, hol dir eine Zulassung, dann bist du rechtssicher aufgestellt. Dann holt sich Frau Anna Müller zum Beispiel eine Zulassung und hat schwarz auf weiß, dass genau dieses Angebot also zulassungsbedürftig ist und aber die letzten 3 Jahre nicht zugelassen war. Dann kommen natürlich alle Teilnehmer und wollen ihr Geld zurück. Und das ist super gefährlich. Aber viele Anwälte sagen ja, mach das und so, ohne das Angebot zu ändern. Also ich sage meinen Mandanten immer, wir müssen trotzdem ein anderes Angebot entwerfen, was auf jeden Fall zulassungspflichtig ist, wo du aber nicht Gefahr läufst, dass du jetzt schwarz auf weiß da stehen hast, dass dein Angebot 3 Jahre rückwirkend, weil die Zulassung gilt ja erst für die Zukunft, eben als nichtig erachtet werden kann. Weil der Richter hat es ja dann leicht zu sagen, ach, das ist ja jetzt zugelassen. Ne? Also das darf man auf gar keinen Fall machen. Da muss man schon ein bisschen psychologisch auch rangehen und gucken, dass man sich nicht angreifbar macht. Aber natürlich, eine Zulassung ist eine Lösung. Oder eben ab heute die Verträge anders gestalten. Und es wird aber hier keine Rechtssicherheit geben. Viele Mandanten sagen, Frau Schaffier, sagen Sie mir einfach, wie ich es machen soll. Und dann mache ich das. Und dann sage ich, nee, es ist auch eine unternehmerische Entscheidung. Wichtig ist, dass man eben wirklich gute Arbeit macht, sodass die Leute schon in einen Wertekonflikt geraten würden, wenn sie jetzt Rückforderungen geltend machen. Aber es bleibt halt nicht aus, dass diese Unsicherheit gerade noch da ist. Ich habe Gott sei Dank vor den Gerichten bisher entweder gewonnen oder, wenn es brenzlig wurde, noch Vergleiche hinbekommen. Aber so ein Negativurteil, das kann natürlich sehr belastend sein, weil wenn sich das rumspricht, wollen plötzlich viele ihr Geld zurück.
Ja, ja, da sprichst du kluge Worte und ganz wichtige Worte. Also wenn man was zertifiziert, das ist ja auch mit hohen Kosten verbunden, können wir vielleicht auch gleich noch was dazu sagen, aber dann auf jeden Fall was Neues stricken und ganz klar das neu benennen, dass man weiß, das ist das. Man bindet sich dann natürlich, ich habe neulich mit einer Unternehmerin einen Podcast gemacht, die hat erzählt, sie hat keine Bio-Zertifizierung, weil Zertifizierung bedeutet immer, dass es der Innovation entgegensteht. Und im Prinzip ist das so, wenn du einen Kurs zertifizieren lässt, der ja mit hohen Kosten und sehr viel eingereichtem Material verbunden ist, bist du auch gar nicht frei, den wieder umzustricken. Und gerade wenn du einen Kurs machst über ein Thema, was sich ständig verändert, wie KI zum Beispiel, dann ist es ja fast so, dass du dir selber die Fesseln anlegst, dass du deinen Kurs nicht verbessern kannst, ohne wieder Kosten in die Hand zu nehmen und wieder also diese Maschinerie in Gang zu bringen, die auch einen Zeitversatz hat. Vielleicht kannst du mal ganz kurz noch mal drauf eingehen, was kostet eine Zertifizierung und wie lange geht das? Und dann gehen wir noch mal auf ein paar andere wichtige Themen ein.
Ja, also die Zulassung dauert natürlich eine Weile, ne, so ungefähr 6 Monate. Auf der Seite der ZFU steht ungefähr 150% des Kurspreises. Aber ich habe jetzt in der Praxis gesehen, dass das nicht immer stimmt. Also ich weiß nicht, woran die Preise jetzt genau festmachen. Aber eine Mandantin von mir hat jetzt irgendwie für einen Kurs, der 5.500 bei ihr kostet, hat sie für die Zulassung nur 2.500 bezahlt. Okay. Also ich weiß nicht, ob das manchmal irgendwie eine Abwägungssache ist, eine Ermessenssache oder so, aber das stimmt nicht immer so, wie es online zu finden ist. Das ist jetzt meine Erfahrung. Und ansonsten muss man natürlich gucken, dass man das, was zugelassen ist, auch so lässt, wie es zugelassen ist. Wenn man etwas ändert, dann ist es eben so nicht mehr zugelassen und dann könnte das eben auch nichtig sein.
Ja, ein wichtiger Punkt, weil man darf nicht sagen, man ist jetzt als Coach zugelassen oder so, sondern dieses Programm, genau dieses Format, was du eingereicht hast, mit den Unterlagen, die du dazu geschickt hast, das ist dann zertifiziert und eben das ist kein Freibrief für alles, was du jetzt so gestalterisch, unternehmerisch auf die Beine stellen willst.
Richtig, also auch nicht das Unternehmen, das hat keine Zulassung, sondern jedes einzelne Programm, jedes Angebot muss einzeln zugelassen werden von der ZFU.
Ja, das ist, finde ich, auch ein wichtiger Aspekt. Gehen wir mal aufs unternehmerische Risiko ein. Welche Beträge werden typischerweise zurückverlangt? Das heißt, wenn ich ein Kursprogramm habe, was jetzt 50 Euro kostet, 150 Euro kostet, 5.000 Euro, 50.000 Euro. Es gibt ja dort keine Grenzen. Es gibt ja ganz verschiedene Programme. In welchem Bereich wird am meisten zurückgefordert? Was ist so dein Erfahrungsschatz?
Naja, je höher, desto öfter wird zurückgefordert. Ich sag mal, die 50 Euro tun einem nicht weh. Habe ich auch noch nicht erlebt, dass jemand irgendwie unter 500 Euro oder also überhaupt mal irgendein Schreiben jemandem geschickt hat, kenne ich so nicht. Also es geht eigentlich ab ein paar tausend Euro los. Jetzt zum Beispiel nach unserem Podcast habe ich gleich ein Beratungsgespräch, da wird zum Beispiel ein Anspruch in Höhe von 100.000 geltend gemacht. Ja. Die typischen Beträge sind so ab 5.000 eigentlich. Also darunter ist mir jetzt selten was vorgekommen. Wahrscheinlich, weil das auch nicht so ganz meine Zielgruppe ist. Wahrscheinlich, weil es auch nur Online-Formate sind, also reine Produkte. Und wenn man da eben sagt, man verkauft nur das Produkt und lässt keine Rückfragemöglichkeiten zu, dann fällt das ja nicht unter das Fern-OSG, weil die Lernerfolgskontrolle schlicht einfach wegfällt. Die gibt's dann nicht. Und die 1-zu-1-Coachings oder Gruppencoachings, die fangen ja auch erst ab einer gewissen Summe an. Also ich sag mal, das, was einem wehgetan hat bei der Zahlung, das wird halt zurückgefordert und tatsächlich auch oft, obwohl die Leute zufrieden sind. Ich hatte letzte Woche, das habe ich auch auf LinkedIn gepostet, einen Rückforderungsanspruch auf dem Tisch, wo die hat das sei die Investition des Jahres für sie gewesen und sie habe so viel Mehrwert dadurch bekommen und das hat sie eben als Rezension auch online veröffentlicht und dann hat sie trotzdem nach Fern-OSG den ganzen Betrag zurückgefordert. Das hatte ich auch vor dem Landgericht München in dem Fall, den ich gewonnen, der ja auch öfter zitiert wird und dann hat eben das Oberlandesgericht München auch nochmal bestätigt, dass der Vertrag nicht unter das Fern-OSG fällt, aus verschiedenen Gründen und da kämpfe ich natürlich immer wieder dafür, weil auch dort die Teilnehmerin zufrieden war und in der Facebook-Gruppe irgendwie gepostet hat, jetzt habe ich so viel Umsatz, jetzt kann ich meine Tochter auf eine Privatschule schicken, obwohl ich alleinerziehend bin, also Solche Sachen, und das halte ich wirklich für unfair, obwohl man Umsatzwachstum hat, obwohl man zufrieden ist, trotzdem das Geld zurückzufordern. Nicht selten sind das so Beträge um die 20, 30.000, aber auch mal 50, 120. Also es gibt ja wirklich Masterminds, die gehen über ein Jahr und die werden von Unternehmern gebucht, die machen Millionenumsätze. Denen tut das eigentlich nicht besonders weh, aber 100.000 haben oder nicht haben. Wie sagt man so schön, bei Geld hört die Freundschaft manchmal auf, und das sehe ich halt täglich, gerade in der Arbeit mit dem Fern-USG.
Ja, also das heißt, wenn du jetzt ein Mini-Produkt verkauft hast, ja, unter 1.000 Euro und jetzt Kunden an dich herantreten und das Geld zurück wollen, dann erstmal auch nicht einfach zurückzahlen, sondern vielleicht sich erstmal beraten lassen und gucken, oder kann es sein, dass die Leute einfach zurückzahlen und du das deswegen nicht mitbekommst?
Es ist ja trotzdem so, dass es ein bisschen wehtut, ne? Wenn jetzt jeder kommt und sagt, ich will 1.000 Euro zurück, tut das ja trotzdem weh, weil die kleinen Sachen, die gehen auf Masse.
Ja.
Also unternehmerisch wissen wir, das, was einen niedrigen Preis hat, das geht dann eben auf Masse, und da verdient man natürlich dran, weil man eben an viele Leute dasselbe Produkt einfach ausliefert oder einen Workshop anbietet, ne? Und die hochpreisigen, das sind dann Gruppen- oder Einzelcoachings, und die sind natürlich dann höherpreisiger, weil die Arbeit individueller ist. Nur wenn jetzt jemand irgendwie 1.000 Euro zurückbekommt und dann kommen die anderen 100 und wollen es auch, dann hat man ja umsonst gearbeitet und vielleicht muss man noch Mitarbeiter bezahlen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so unter den Tisch gekehrt wird, sondern das wird wahrscheinlich so sein, dass die Teilnehmer sich die Arbeit einfach nicht machen wollen. Mhm. Ja, und ob die einen Anwalt dafür einschalten und den extra noch bezahlen, das weiß ich nicht. Also das kann ich mir schlecht vorstellen. Gibt's wahrscheinlich, aber ist wahrscheinlich nicht die Masse.
Ja, ja. Nee, also das ist ja schon mal gut. Man hat ja sowieso erstmal 14 Tage Widerrufsrecht bei all diesen Dingen, die man online bucht. Also das hat ja jeder Kunde, egal ob jetzt Fern-USG oder nicht, um mal reinzugucken in die Unterrichtsmaterialien und in den Kurs und zu schauen, ob da überhaupt was dahinter steckt oder nicht. Aber dann geht es quasi um diese anderen Themen. Und da ist es natürlich so, dass es für die Coaches im Moment eine große Rechtsunsicherheit gibt. Wenn du jetzt mal so ein paar Hacks noch zum Schluss vom Podcast raushauen willst, Irina, was kannst du den Leuten empfehlen? Was sind so kleine Stellschrauben, die ihre Chancen erhöhen, ohne dass wir beide sagen können, ob das dann am Schluss wirklich funktioniert? Wir wissen, jedes Gericht hat andere Vorstellungen und urteilt anders. Aber was sind so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall vielleicht gut machen könnte?
Ja, also es gibt viele, manche davon teile ich nicht öffentlich, die kriegen dann nur meine Mandanten mit, aber tatsächlich erstmal gute Arbeit leisten, weil es sind Menschen, und auch wenn dieser Fall vor Gericht landet, Richter wollen so viel wichtig, auch wenn jemand eigentlich zufrieden war, dann sprechen die nicht unbedingt diesen Rückforderungsanspruch zu, ne, und suchen sich dann Varianten, um ihr Urteil entsprechend zu begründen. Dann ist es zum Beispiel so, wenn ihr einfach Online-Produkte anbietet, also nicht Coachings 1:1 oder gruppenweise, sondern wirklich Produkte, dann schließt jegliche Rückfragemöglichkeiten aus, es sei denn, es handelt sich um technischen Support, weil den müsst ihr natürlich schon gewährleisten. Dann schaut, dass ihr möglichst synchron arbeitet, also dass ihr über 50% wirklich live arbeitet und eure Plattform einen geringeren Stundenaufwand hat. Und da ist nochmal wichtig zu wissen, es gilt nicht die Zeit, die die Videos zum Beispiel einnehmen. Also wenn ihr zum Beispiel ein Skript verschickt und der Teilnehmende braucht 10 Stunden, um das durchzuarbeiten, dann gilt auch das als asynchrone Zeit. Also schaut unbedingt, wie viel braucht der Teilnehmer an Zeitstunden, um das alles durchzuarbeiten. Sind vielleicht irgendwelche Fachbegriffe drin, die er googeln muss oder so? So rechnen die Gerichte. Die schauen nicht einfach nur die Zeit der Videos an und rechnen die zusammen. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Dann möglichst keine Videoaufnahmen verschicken. Guckt, dass ihr vielleicht zu Zeiten arbeitet, wo fast jeder kann und Zeit hat. Und wenn er mal nicht da ist, dass ihr das Video einzeln verschickt, nur an diese Person, aber das nicht für die große Masse irgendwie asynchron macht. Dann Lernerfolgskontrolle. Also ihr könnt nicht umgehen, dass ihr jetzt irgendwie keine Fragen beantwortet oder sowas. Das geht halt einfach nicht. Schaut, dass ihr irgendwie vielleicht Dienstleistungskomponenten mit einbaut oder dass ihr Dinge der Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht irgendwelche energetischen Tools oder sowas mit einbringt, damit der Richter sieht, ah, okay, das ist also nicht systematisch und didaktisch aufbereitetes Wissen, was einer Lernkontrolle überhaupt zugänglich ist, sondern das ist vielleicht intuitiv, nicht strukturiert, irgendwie nach Modulen. Also, dass ihr so ein bisschen, lasst euch einfach im Einzelfall beraten, weil jeder macht ja was Unterschiedliches. Was für Anna Müller gilt, ist vielleicht für Carsten Schmidt genau das Falsche, ne? Also, es ist schon wichtig, da auch individuell drauf zu schauen. Aber das sind so die Sachen, ja, was könnt ihr eigentlich noch machen? Schaut, dass ihr möglichst viel tatsächlich synchron arbeitet, vielleicht auch mal einen Live-Tag anbietet, ne, wo ihr alle in eure Räumlichkeiten einladen könnt oder vielleicht irgendwie ein schönes Hotel oder so. Dann habt ihr zumindest 8 oder 10 Stunden komplett live in einem Raum auch gearbeitet. Und was ich auch immer sage, weil die Richter ja auch nur Menschen sind, holt euch Rezensionen. Also wenn die Leute zufrieden sind und das schreiben oder ein Video machen oder sowas, dann sind die weniger gewillt zu sagen, ich will jetzt mein Geld zurück, weil ich ja so unzufrieden war. Weil das ist ja schon ein bisschen peinlich, ne, wenn ihr dann plötzlich irgendwie eine Videoaufnahme aus dem Ärmel schütteln könnt oder irgendwas an Rezensionen verschriftlicht ist, wo derjenige sagt, das war die beste Investition und dann plötzlich sagt, wie schlecht das war. Das ist ja erstens menschlich total peinlich, aber zweitens vor Gericht auch sehr nachteilhaft, weil der Richter sich dann überlegen wird, ach, wie kann ich das denn so drehen, dass das gerecht wiederhergestellt ist und lässt dann an irgendeiner Stelle irgendein Tatbestandsmerkmal scheitern. Und so passiert es auch in den meisten Fällen, die ich betreue, weil man schon diese menschliche Komponente sehr, sehr herausstellen sollte, damit eben für Fairness und Gerechtigkeit gesorgt ist. Genau, das sind so die Maßnahmen, die ich zunächst ergreifen würde an eurer Stelle.
Ja, super cool. Und wer natürlich sein Angebot mal überprüfen lassen will, schon bevor der erste Prozesstag kommt, also er kann natürlich immer an dich sich wenden, dass du mal drauf schaust und da in deiner Tätigkeit als Anwältin vielleicht auch Tipps gibst. Und ja, also super. Ich würde sagen, ich blende eine kurze Werbung ein, dann mache ich ein kleines Fazit aus dem Podcast und du vielleicht, Irina, sagst noch ein paar Abschlussworte für die, die jetzt noch teilnehmen, um sie ein bisschen an der Stange zu halten, weil es wäre ja schade, wenn dieses ganze Geschäftsmodell in sich zusammenfällt.
Jetzt kommt Werbung.
Vielleicht spürst du es längst. Da ist mehr Kraft in dir, als du gerade lebst. Mein kostenloser Petit-Test-Test zeigt dir, wo alte Muster dich klein halten und wie du deine Tigerkraft wecken kannst. Die Tigerkraft steht für deine Präsenz, deine Klarheit, deine ungezähmte Energie. Und manchmal braucht es nur einen leisen Impuls, wie das Rotkehlchen, das dir mit Herzenskraft den Weg weist, um die Tür zu deiner Freiheit zu öffnen. Nimm dir ein paar Minuten für dich. Der Test ist kostenlos, ehrlich und kann der erste Schritt zu mehr Selbstvertrauen und Sicherheit sein. An alle Männer: Gebt diesen Link an Frauen weiter, die ihr schätzt. Den Test findest du in den Shownotes. Ja, schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist und uns hier gelauscht hast im Podcast. Und ich freue mich total, dass wir heute so kompetente Antworten bekommen haben zu einem Thema, was wirklich der Achillesferse gleicht, dem Nerv der Zeit gleicht und so, so viele Menschen und insbesondere Frauen beschäftigt und betrifft, nämlich das Thema Fernunterrichtsschutzgesetz und für welche Fälle es anwendbar ist und für welche nicht. Ein großes wirtschaftliches, finanzielles Risiko für ganz, ganz viele Frauen und Männer natürlich auch. Und deswegen schaut euch diese Themen an. Lasst euch nicht verrückt machen. aber guckt vielleicht mal aus der Metaebene auf euer Angebot drauf. Verändert die ein oder andere Stellschraube, da habt ihr heute ganz, ganz viele Tipps mitbekommen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt ihm gerne 5 Sterne, vielleicht eine coole Rezension. Rezensionen sind ja wichtig, das haben wir gerade gelernt. Und jetzt gebe ich das Wort nochmal an Irina. Liebe Irina, was können wir unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgeben, dass sie vielleicht die Lust nicht verlieren und an dem Thema dranbleiben?
Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, trotzdem weiterzumachen, weil ihr macht trotzdem Umsatz.
Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, hatten wir zwischendurch immer wieder technische Herausforderungen, die wir eigentlich ganz gut umschifft haben. Jetzt hat es aber gerade am Schluss ein paar Bausteine von Irina nicht wirklich übertragen. Deswegen wiederhole ich das nochmal. Also die Irina gibt euch den Tipp mit, dass ihr nicht aufgeben sollt, weil es ist die Ausnahme und nicht die Regel, dass Geld zurückgefordert wird, auch immer noch, obwohl es Anwälte gibt, die eben diese Rückforderungen bewerben und Leute dahin bringen, dass sie denken, ah, ich könnte doch mein Geld zurückbekommen. Am 30. August um 9.30 Uhr macht die Irina einen Workshop und den Link, den findet ihr in den Shownotes. Wir haben ihn ja vorhin schon erwähnt. Und dabei gibt es 2 Hot Seats, nämlich 2 Teilnehmerinnen oder Teilnehmer können ihr Angebot dort live besprechen lassen und alle anderen können davon lernen. So, und jetzt blende ich wieder den Teil an, den Irina gesagt hat und ihre Abschlussworte. Und vielen Dank, dass ihr hier heute bei uns zugehört habt.
Wir besprechen euer Angebot und wie ihr individuell euer Angebot gestalten könnt, dass es eben möglichst nicht unter das Fern-USG fällt. Die 2 werden ausgelost. Den Link zu meinem Workshop findet ihr wahrscheinlich in den Shownotes, gehe ich mal davon aus. Und ich freue mich, euch alle da zu sehen und bedanke mich bei dir, Nina. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne, liebe Irina. Und euch allen tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.